Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Schönen guten Morgen zusammen.
Guten Morgen.
Thema ist Flasche.
Ja, ich kann dich gar nicht sehen, du Flasche, weil ja, diese Monitore hier, die Monitorsituation.
Monitor-Wall hier
also
im Studio.
Hier werden ja immer Monitore, ich sag mal in Anführungszeichen, optimiert beim RBB. Mhm. Und lass es mich mit Sean Connery sagen in Indiana Jones 3, our situation has not improved.
Ja,
es wird einfach nicht besser. Wir brauchen so eine Brillen, mit denen wir dann die Monitore sehen.
Du willst nur diese Apple-Brille haben, sei doch ehrlich. Und die würdest du dir nie kaufen, weil die viel zu teuer ist.
Doch, die werde ich mir mit Sicherheit kaufen.
Ja?
Ja, aber mit tödlicher Sicherheit werde ich mir die kaufen.
Okay.
Ja, aber du ja nicht.
Weiß ich noch nicht.
Deswegen,
mal gucken.
Deswegen also würde ich ja hier stehen und würde die Monitore sehen.
Ja, weißt du, du nicht. Guck mal, wir haben jetzt hier den Telefonanlagen-Monitor direkt vor dem eigentlichen Redaktionsmonitor, vor wiederum dem Senderablaufmonitor.
Genau.
Wann erklärt jemand den Kollegen beim RBB, dass man das alles auf einem Monitor mit verschiedenen Fenstern machen kann, mittlerweile seit Windows 3.1.1?
Dann, wenn, glaube ich, der nächste 5-Jahres-Plan oder wie das heißt, mit der Beschaffung gestartet wird, vielleicht auch ein 10-Jahres-Plan.
Warte, dann könnten ja Brillen drin sein.
Nee, weil das wird natürlich immer, du musst das so sehen, man macht ja immer dann die Einkaufsstrategie, bevor es einen großen Technologiewechsel gibt. Und dann ist das alles bestellt. Und wenn die Sachen kommen, dann sind es die Sachen, die man eigentlich schon gar nicht mehr haben möchte.
Aber das ist noch also zu früh wieder für Vintage, ne? Weil dann wäre es ja wieder cool.
Nee, das ist ja auch wieder das Problem. Die Dinger, wenn die fehleranfällig werden, dann muss man die ja loswerden.
Ah.
Und die kann man ja auch, du weißt ja, wie das heutzutage ist. Also da kann ja dann der RBB wieder nicht dafür.
Auf Schrott schmeißen.
Wenn du als Firma oder Organisation oder so eine gebrauchten Dinger weiterverkaufst, musst du ja trotzdem eigentlich ein Jahr noch Gewährleistung geben und so. Niemand möchte ja seine alten Sachen verkaufen und dann nach einem halben Jahr kommt einer und sagt, das ist kaputt. Und dann sagt man, ja, aber du hast ja auch ein 10 Jahre altes Ding gekauft oder so. Und der sagt, ja, ist mir doch egal, repariert es. Das heißt, das muss dann ja einer Schrottverwertungsfirma oder so übergeben werden. Das ist alles viel komplizierter, als du dir das vorstellst.
Ja, irgendwas ist ja immer.
Genau. Deswegen heißt es in Zukunft, bring your own überteuerte Brille und dann geht das alles. Wobei ich nicht sicher bin, ob der Technologie-Stack hier mitmacht.
Ja, das wage ich zu bezweifeln.
Ja.
Und weil ja immer irgendwas ist, ist heute wieder 2 auf 1 und zwar bis 12 Uhr. Und was wir zum Thema Flasche wirklich mit Ihnen vorhaben, erfahren Sie gleich, versprochen.
Ja.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Flasche.
Flasche leer ist seit 25 Jahren ein geflügeltes Wort in Deutschland, wie auch ich habe fertig. Zu verdanken haben wir das dem ehemaligen Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni. Und wie es zu dieser Wutrede kam, besprechen wir heute mit dem damaligen Medienchef des FC Bayern München.
München. Ist schon richtig, wir sind in Berlin, Brandenburg, kannst München sagen.
Und dieses Thema finde ich so gut, dass ich es vorgeschlagen habe. Ich, ein Fußballthema, das muss man sich erstmal vorstellen.
Soweit ist es schon gekommen.
Ja, ich sage dir.
Aus der Flasche gibt es nicht nur langweilige Cola oder Bier, sondern auch, Achtung anschnallen, Wasserkefir und fermentierte Himbeerlimo. Wie man das selbst herstellt, das lassen wir uns von der Expertin für probiotische Getränke Stefanie Hofeditz erklären.
Eine Flaschenpost bringt nicht nur die Schatzkarten in Abenteuerromanen, sondern diente einst auch der Wissenschaft. Wie genau, das klären wir in dieser Sendung.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Nicht, dass ich eine Flasche war in der Schule, aber doch. und Sie kennen das vielleicht auch, dann gibt es so ein Thema, das kommt man in einer Stunde dran, weil der Lehrplan ist ja viel zu voll. Und wenn man in der Stunde nicht da war oder einfach auch gepennt hat, dann weiß man es nicht. Also zum Beispiel, wie
Multiplikation.
zum Beispiel, ja, Biologie oder so. Aber jetzt soll es ja um was anderes gehen. Unser Thema heute ist ja nicht Allgemeinbildung von Daniel Finger, sondern unser Thema heute ist Flasche. Und es gibt etwas ziemlich Geniales, der Flaschenzug. Damit wurden gigantische historische Bauwerke errichtet.
Ganze Pyramiden in einem Stück.
Und ein einziger, da bin ich unsicher. der Einzige, der nicht weiß, wie es funktioniert, gefühlt, ist Daniel Finger. Und da wir diese Sendung natürlich für uns machen, habe ich Sven gefragt, hast du was dagegen, wenn ich kostbare Sendezeit dafür nutze, um mir mal den Flaschenzug und die Errungenschaften, die damit verbracht wurden, erklären zu lassen? Und Sven hat gesagt,
natürlich nicht, dafür machen wir hier eine schöne Champagnerflaschenverkostung.
So ist es. Das heißt, wir haben Ralf Spicke angerufen. Er ist Kurator für das Fachgebiet Maschinenbau und Abteilungsleiter für das Kinderreich am Deutschen Museum in Berlin und erklärt selbst zurückgebliebenen Radiomoderatoren gerne das Prinzip des Flaschenzugs.
Schönen guten Morgen, Herr Spicker. Herr Spicker.
Ja, schönen guten Morgen. Ich muss gleich eine kurze Korrektur eingeben.
Das geht ja gut los.
Ich bin in München, am Deutschen Museum.
Sehen Sie, auch das kann ich nicht, Herr Spicker, aber nehmen Sie bitte meine Entschuldigung
und die Einladung nach Berlin.
Genau.
Ja, kein Problem. Nein, auch umgekehrt die Einladung nach München.
Ich hab mich auch schon gewundert über die Dépendance, die sie eröffnet haben, weil das Deutsche Museum in München kenne ich. Ist ein sehr schönes Museum. Aber fangen wir doch tatsächlich jetzt mal mit dem Inhalt an. Seit wann gibt's überhaupt den Flaschenzug? Seit wann bin ich sozusagen ignorant?
Naja, ignorant sind sie sicher nicht, aber so erste Sachen, wo wir sagen können, Seile und Rollen sind benutzt worden, das ist so im 8. Jahrhundert vor Christus, also in der griechisch-römischen Antike. Da kennen wir Kräne, die nach dem Prinzip funktionieren.
Und können Sie uns dieses Prinzip noch mal ganz kurz erklären? Ich habe ja so eine Plattitüde im Kopf, so pro Rolle die Hälfte des Gewichts. Wenn es so wäre, ginge man ja irgendwann gegen Null, wenn man genug Rollen hätte.
Naja, Sie erkaufen sich das ja immer mit etwas anderem. Sie haben zwar die Anzugkraft oder die Kraft, die Sie brauchen, um zu ziehen, die reduzieren Sie durch die Anzahl der Rollen, aber Sie müssen dafür einen längeren Weg zurücklegen, weil das Gewicht, das Sie hochheben wollen, bleibt ja gleich.
Also ich ziehe ein Seil nicht einfach so. Ich meine, ich könnte ja auch einfach irgendwo eine Öse machen, dann fädel ich ein Seil durch und dann habe ich da meine Tonne Stein, die ich versuche hochzuziehen. Das klappt nicht. Ich ziehe das über eine Rolle und auf einmal wird es leichter. Warum eigentlich? Das ist doch Zauberei, Herr Spicker.
Nein, ist keine Zauberei, sondern das ist Physik oder Mathematik, eben die Zusammenhänge zwischen Kraft und Weg.
Okay.
Was wir halt Arbeit nennen.
Ja. Das heißt, ich verlängere den Weg, dadurch reduziere ich die Kraft, die ich brauche.
So ist es.
Sehr gut. Und jetzt haben Sie gerade gesagt, naja, Moment mal, der Weg wird ja deutlich länger. Bis zu welchem Weg oder welcher Anzahl Rollen ist es denn überhaupt praktikabel?
Also so richtig ein Ende kann man nicht finden. Es gibt so eine schöne Zeichnung zum Beispiel von Leonardo da Vinci, der so ein gutes Dutzend Rollen hat. Aber sinnvoll, es kommt auch auf die darauf an, wie die Rollen angeordnet sind. Aber sinnvoll ist es so mit 5 Rollen. Ich kann natürlich auch, Sie sehen es im Containerhafen, vielleicht mehr nutzen, muss aber dann, wie gesagt, einen längeren Weg zurücklegen. Im Containerhafen habe ich ja im Kran das einfacher. Ich nehme das Seil dann auf eine Rolle.
Herr Spicker, aus welcher Zeit gibt es denn die ersten erhaltenen Geräte und mit wie vielen Rollen haben die gearbeitet?
Also das ist, wie gesagt, in der griechisch-römischen Antike, vor allen Dingen aber eher in der römischen Zeit, also so eher nach Christi Geburt.
Okay, und wir haben tatsächlich auch noch erhaltene Exemplare aus dieser Zeit oder Reste oder ist das nur was
man... Es sind Reste. Also komplett haben wir nicht, weil es gab ja damals Seile aus Naturfasern. Mhm. Die haben sich natürlich nur in kleinen Spuren erhalten.
Das heißt, die Rollen sind übrig geblieben?
Holzrollen haben wir zum Teil, ja.
So, jetzt haben Sie schon gesagt, irgendwie die alten Griechen, waren das auch nachweislich die Ersten, die damit gebaut haben? Und wenn ja, was? Also haben die damit ihre Säulen aufeinander getürmt? Weiß man das?
Das auf jeden Fall. Also gerade bei den Römern, die Griechen haben weniger drüber geschrieben. Bei den Römern weiß man es immer etwas besser, weil die mehr drüber geschrieben haben. Da wissen wir, die haben ganz viel mit solchen Kränen gebaut. Und zwar auch üblich, dass zum Beispiel, wenn die Legionen durch die Gegend gezogen sind und man vor oder irgendwas aufbauen musste oder sogar eine richtige Stadt, dann hat man das benutzt.
Was sind für Sie denn so die spektakulärsten Bauwerke, die man mithilfe oder vor allem mithilfe eines Flaschenzugs errichtet hat?
Also vor allen Dingen natürlich in Rom die Säulen, die Trajansäule und ähnliche Sachen. Da wurden dann so Einzelstücke, muss man sagen, zwischen 40, 50 Tonnen Stein bewegt. Und das wäre ohne nicht möglich gewesen.
Fantastisch. Also, jetzt weiß ich ein bisschen was über den Flaschenzug. Wenn Sie gut zugehört haben, auch dank Ralf Spicker, Kurator für das Fachgebiet Maschinenbau und Abteilungsleiter fürs Kinderreich am Deutschen Museum in München selbstverständlich. Und das Schöne ist, mit so einem Flaschenzug kann man heute noch arbeiten und sich fühlen wie ein Römer. Vielen herzlichen Dank, Herr Spicker.
Danke, Herr Spicker. Schönen Bitte. Sonntag. Tschüss.
Genau. Ade.
Eine Flaschenpost, das kennen wir alle aus Kinderbüchern oder Abenteuergeschichten als Vehikel für die Einführung geheimer Schatzkarten oder romantischer Liebesbriefe oder auch gerne mal Hilferufe auf hoher See. Aber das Prinzip Flaschenpost wurde auch für ganz seriöse Wissenschaft genutzt, nämlich für die Vermessung der Ozeane. Darüber, wie das funktionieren sollte, hat der Literaturwissenschaftler Wolfgang Struck in seinem Buch Flaschenpost, das hat er rekonstruiert. Und genau darüber wollen wir jetzt mit ihm sprechen. Wunderschönen guten Morgen, Herr Struck.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Struck. Wer ist denn auf die Idee gekommen, Flaschenpost für die Forschung einzusetzen?
Das ist eigentlich ein französischer Schriftsteller im 18. Jahrhundert, also kurz vor der Wende zu 1800. Bernardin de Saint-Pierre. Der hat das aber abstrakt formuliert. Und dann sind es verschiedene Ozeanographen, die so in der Frühphase der Ozeanographie um 1800 rum die Idee aufnehmen. Also ein Einzelner ist es nicht.
Okay, also aus damaliger Sicht, wie schlau oder doof war denn die Idee grundsätzlich?
Also grundsätzlich ist die nicht schlecht. Man kann damit schon was erfahren. Das Problem ist, dass man dazu eigentlich sehr große Zahlen braucht an Flaschen, die man zurückbekommt. Und das ist nicht so einfach. Also die ersten Flaschenpostversuche, die es gibt, da operiert man mit sehr wenigen. Und wenn man dann ein Einzelstück findet, dann kann man für die Meeresströmungen da relativ wenig draus berechnen, weil da doch ziemlich viele Zufälle auch eine Rolle spielen.
Und wie viele Flaschen hat man damals dann sozusagen losgeschickt? War das ausreichend? Ich hätte ja erstmal gedacht, das ist eine doofe Idee, weil die meisten werden einfach wieder an den Strand gespült oder landen einen Kilometer weiter an der Küste oder so. Ja.
Ja, nee, man hat ja nicht von der Küste ausgespült. Also die meisten sind von Schiffen ausgesetzt worden. Also von daher kann man dann schon sehen, wenn man zum Beispiel in der Mitte des Atlantik eine aussetzt und dann kann man gucken, driftet die jetzt nach Osten oder nach Westen oder so. Also das ist allerdings gibt es auch einen Fall, da hat ein Kapitän 12 Stück am gleichen Ort ausgesetzt, davon sind 2 gefunden worden. Das ist auch so die normale Zahl, also so 10%. Aber am entgegengesetzten Ufern des Atlantik. Also das ist also
eine
Bestätigung dafür, dass es Zufälle gibt.
Da wusste man, dass die Strömung einfach hin und her geht, den ganzen Tag hin und her. Wie ist das? Wie hat man die Leute denn dann motiviert, also erstmal muss man ja wahrscheinlich die Flasche öffnen, da steht dann was drin, man muss die Sprache verstehen und dann müssen die Leute motiviert sein, um 1800 wahrscheinlich auch irgendwie relativ viel Geld auszugeben, damit der Brief irgendwie auf dem Postweg zurückkommt, oder? Wie hat das funktioniert?
Ja, also das funktioniert für die deutsche Seewarte meistens über die Konsulate. Es ist so, die Finder oder Finderinnen der Flaschenpost sind meist eher arme Leute, die am Strand nach Strandgut gesucht haben.
Und die wahrscheinlich nicht lesen können, ne?
Die haben Flaschen ganz gerne genommen, weil intakte Flaschen waren das ganze 19. Jahrhundert durch noch relativ wertvoll. Die hat man also einfach recycelt und da konnte man ein bisschen Geld für bekommen. Ansonsten ist es so, dass es dann wohlhabendere Leute gab, die einfach ein Interesse hatten an dieser Art Forschung und gerne daran teilgenommen haben. Die haben dann auch kleine Finderlöhne bezahlt und sowas.
Also so eine Art Pfandsystem, sehr schön.
Also man konnte, ja, in gewisser Weise ja. Das ist aber sowieso mit Flaschen so, das ganze 19. Jahrhundert, die werden immer wieder benutzt. Also die schmeißt man nicht einfach weg, wenn sie leer sind.
Da können wir von unseren Ahnen lernen, sozusagen, Herr Strom.
Ich meine, Flaschensammler gibt es ja heute auch in Berlin eine Menge, ne? Ja. Die finden nur nicht mehr Briefe da drin.
Nee, das stimmt. Aber, haben Sie noch irgendwie Originalnachrichten aus solchen Flaschen oder auch irgendwie eine Idee, wie der Wortlaut des Ganzen war? Achtung, Eigentum des Deutschen Seeamtes oder so?
Ja, so ähnlich. Also das sind Formulare. Am Anfang noch nicht, aber so ab der Mitte 19. Jahrhundert sind das dann Formulare, die vorgedruckt werden. Und da steht sowas drauf. Also da steht, da muss man ausfüllen, wo man und wann man das ins Wasser geschmissen hat. Und dann müssen die FinderInnen ausfüllen, ob sie das, also wo sie es gefunden haben. Und das Interessante ist, dass da aber meistens mehr draufsteht. Also das ist, Sie haben ja am Anfang gesagt, ich bin Literaturwissenschaftler, also ich bin kein Ozeanograf. Nicht? Und mich hat interessiert, was da sonst noch so mitgeteilt wird. Und das sind manchmal kleine Botschaften. Das sind Briefe, die da mit reingesteckt werden und die dann ein klein bisschen was erzählen über die Umstände des Fundes, über die Leute, die es gefunden haben und so. Und das Ganze findet sich im Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg. Da ist die Sammlung des Gründers dieses Instituts, Georg Neumeier, aufbewahrt. Also das ist einer der Protagonisten der Flaschenpostforschung in Europa. Und der hat eine relativ große Sammlung zusammengetragen. Und im Gegensatz zu anderen, die es an anderen Instituten auch gab, ist die erhalten geblieben. Und also nicht nur die Formulare, sondern auch das, was dann noch so mitgeschickt worden ist. Und das ist schon ganz spannend.
Sie haben gerade ja gesagt, Sie sind kein Wissenschaftler sozusagen, Sie sind Literaturwissenschaftler, ich meine kein Naturwissenschaftler. Das heißt, Sie sind im Herzen natürlich auch Romantiker, deswegen haben Sie sich auch so ein schönes Thema ausgesucht. Das sind wir auch und deswegen natürlich jetzt die wichtigste Frage. Wenn Sie sagen, so von 12 kamen 2 an, ja, das heißt 10 gibt's ja noch irgendwo. Haben wir denn die Chance, irgendwann vielleicht heute von 1803 oder so mal eine Flaschenpost irgendwann auch zu finden am Strand, wenn wir da ordentlich suchen?
Das ist sehr unwahrscheinlich. Also von 1803 vermutlich nicht. Es ist vor ungefähr 3 Jahren, nee, 4 Jahre sind es hier inzwischen, in Australien eine gefunden worden, die 1890 ausgesetzt worden ist. Und zwar genau von diesem Georg Neumeier und der Deutschen Seewarte.
Wow.
Also so lange, und das kommt gelegentlich vor, dass wirklich Sachen aus dem 19. Jahrhundert noch gefunden werden.
Wer weiß, vielleicht haben wir dann eines Tages richtig gute Karten von den Ozeanen. Ja.
Also Herr Struck, ja. wenn wir im Sommerurlaub, und damit meine ich uns als Radio 1 Macher und Hörerschaft, eine Flasche finden, wir melden uns bei Ihnen. Okay. Über sein Buch Flaschenpost, beziehungsweise viel eher darüber, woher denn der Content eigentlich stammt, sprachen wir mit dem Literaturwissenschaftler Wolfgang Struck. Das Buch ist im Mare Verlag erschienen, passenderweise. Herr Struck, vielen Dank für das Interview und für Sie einen tollen Sonntag.
Ich danke Ihnen.
Danke sehr. Ciao.
Tschüss.
Und falls Sie mal das Gefühl haben, wir sind welche, dann mag das auch daran liegen. Also heute sagt man ja, Kinder sollen lange gestillt werden. Ich war Flaschenkind. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also und zwar aber jetzt nicht mit in Sachen Alkohol, sondern so dieses Ersatzzeug halt.
Keine Ahnung. Ich kann mich nicht erinnern.
Kannst du nicht erinnern? Das ist ja sehr außergewöhnlich.
Ich glaube, ich wurde gestillt. Ich weiß nicht, wie lange.
Ja.
Also
ja, bestimmt nicht lang genug, so wie ich dich
offenbar
kenne.
Offenbar nicht.
Nee, offenbar ja, nicht.
Genau,
ne?
Genau. Und war das nicht? Also nee, es war noch vor der Zeit, als das Milchpulver nachts geleuchtet hat. Ne, das war ja so zu Tschernobyl-Zeit, wo man so vorsichtig sein musste mit so Milchpulverprodukten.
Du, so jung bin ich nicht.
Nee, genau, ich also auch nicht.
Oder
da war ich
mal
schon
so,
durch. Da war ich in der Grundschule, da war ich nicht mehr an der Flasche.
Ja, da war ich, glaube ich, auch das 17. Jahr in der Grundschule gerade. Nee, das war, wann war das denn? War das 82? Wann war denn Tschernobyl? Mein Güte, ich
86.
Kann nicht. Ja, danke auch. Also ich war auf jeden Fall im Gymnasium, das weiß ich. Ich war im Gymnasium. 86, du hast völlig recht. 26. Ja, April, wie du gerade so recht gesagt hast.
Genau.
Um 1:23 Uhr.
Das war im April. Am 26., wie ich mich erinnere. Ich kann mich nur erinnern, also da war ich wirklich, war ich in der Grundschule, ich glaube 5. oder 6. Klasse, und der Vater von Bodo, falls er zuhört, liebe Grüße, Klassenkamerad von mir, der war irgendwie Forscher. Also damals hieß es ja einfach Forscher. Ja, genau, aber der hatte einen Geigerzähler und den haben wir dann in der Schule benutzen dürfen, sind da über den Schulhof gewetzt, immer so nach dem Regen, und es hat ganz schön gerattert in Spandau. Mhm. Ja, also da, wo du, also quasi ein Steinwurf davon weg, wo du wohnst.
Ja. Vielleicht sind meine Kinder deshalb so groß geworden.
Ja.
Wegen der ganzen Bestrahlung.
Vielleicht.
So Monster-Mythen-Mutationen oder so hieß das doch.
Genau.
Und dann gab es auch noch diese Schweine-Sendung, das Mutantenstadel, glaube ich, ne?
Ja.
Oder war das nicht so?
Und dann noch Welcome to the Twilight Zone. Aber wir kommen wieder vom 100. ins 1000.
Ach, das ist ja schlimm.
Was ist denn aktuell so deine Lieblingsflasche? Also welches Getränk trinkst du im Moment am liebsten aus der Flasche?
Ach Mann, wir waren gerade so schön beim Geigerzähler, und ich wollte sagen, ich war mal in einer Philharmonie mit dem Geigerzähler, aber das hat gar nichts gebracht. Mm. Aber was ich aus der Flasche trinke, naja, so Cola ohne Zuckerzeug halt. Das ist, wenn ich überhaupt was aus der Flasche trinke.
Ich dachte, jetzt sagst du mir irgendwie einen guten Gin oder einen guten Whisky, einen guten Rum, den du gerade probiert hast, oder irgendwie mal eine neue Fancy Limo oder so Zeug.
Sagen wir mal so, all of the above heißt es im Englischen, glaube ich.
Ja, also und gerne das auch zusammengemischt, schon
ja,
klar.
Ja, aber ich werde jetzt keine Empfehlung für eine Marke abgeben, weißt du, weil ich weiß ja, ich kenne ja deinen, also du kennst meinen Alkoholschrank.
Ja.
Du weißt, der platzt aus allen Nähten.
Ja.
Ich kenne deinen Alkoholwagen, wo die Flaschen am Ende schon, also nur noch durch die Kraft der Magie sozusagen
stützen sich gegenseitig
werden. Genau. Also nur durch die Anziehungskraft, die sie auf sich selbst erzeugen, halten sie und fallen nicht runter. Insofern, Also
weißt du, was mein aktueller Flaschentrend ist?
Ich trinke.
Ja, und zwar total antizyklisch, weil eigentlich heißt das Zeug ja Skiwasser und man trinkt es gerne in Österreich auf der Hütte. Das ist einfach Sprudelwasser mit ein bisschen Himbeersirup. Dazu ein großer Eiswürfel drin, das finde ich im Moment sehr, sehr geil.
Das heißt Skiwasser.
Das heißt, da in Österreich bestellst du das als Skiwasser. Ja, ist so. Keine Ahnung warum, aber geht sehr gut im Sommer.
Und, kommt der richtige. Warum ist da natürlich auch gelogen?
Jetzt kommt der Pro-Tipp. Für alle, die sagen, ich will wirklich ganz wenig Zucker, aber nicht immer nur langweiliges Wasser, eine schöne Tonic-Schorle. Das ist geil. Also,
das
ist so
ich auch.
Ungefähr ein Viertel
mag
Tonic, drei Viertel Sprudelwasser, total erfrischend und lecker. Und wenn man das im Club trinkt, das leuchtet sogar wie so ein richtiger Drink. Also, da kann man echt eine Welle machen.
Etwas, was nicht für Leute ist, die ganz wenig Zucker wollen, es sei denn, man macht es vielleicht mit Sprite Light.
Weißt,
kennst du Shirley Temple?
Ja, das ist doch das mit der Kirsche drin, ne?
Ja, da kannst du auch eine Kirsche reinmachen, aber es ist halt vor allem, wurde mal für Shirley Temple, als sie noch so Kinderstar war, erfunden, weil sie wollte dann auch einen lustigen Blubberlutsch trinken. Es ist tatsächlich Grenadine mit Sprite. Und kannst du eben aus Leiten, ist lecker.
Also aber kaum süß.
Ja, doch, schon süß.
Ja.
Ist schon süß. Ist schon süß. Aber ist ja auch lecker.
Ja.
Weißt du?
Ja.
So eine fancy Limo, wie du sie genannt hast, ist ja oft auch süß.
Ja.
Weißt du? Ja, da verzieht er das Gesicht übrigens.
Ja,
so wie ich das Gesicht verziehe, wenn er mir eine von seinen eklig sauren Margaritas mit Salzrand anbietet.
Ah, wie geil. Ein bisschen früh dafür, aber super. So Salzrand an der Margarita, also ja.
So spricht der angehende Alkoholiker. Bisschen früh, aber
Wieso angehend, das verstehe ich jetzt nicht. Die Welt von Mehr- und Einwegflaschen, die scheint ziemlich leicht und vor allem eindeutig zu sein. Pfand ist super, Mehrweg ist super, Glas ist super, Plastik und Einweg sind schlecht und barbar. Doch ganz so einfach ist es dann eben doch nicht, wenn man sich mal ganz ehrlich die Ökobilanzen der unterschiedlichen Flaschen anschaut und beobachtet, was in Deutschland seit der Einführung des Pfandsystems denn so passiert ist. Darüber sprechen wir jetzt mit der Referentin für nachhaltigen Konsum, Katharina Istel vom Naturschutzbund Deutschland e.V., kurz auch NABU. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Kann man pauschal sagen, welche Flaschen besser sind, Einweg oder Mehrweg?
Grundsätzlich kann man sagen, Mehrwegflaschen sind besser als Einwegflaschen. Aber es gibt natürlich immer einzelne Ausnahmen, wenn zum Beispiel jemand nur Mehrweg auf eine Flasche draufschreibt und gar nicht schaut, wie er denn die Flaschen zurückbekommt. Also da gibt es sicherlich so einzelne kleine Unternehmen, die das dann eher so als Marketingzweck nehmen. Aber grundsätzlich raten wir auf jeden Fall dazu, Mehrwegflaschen zu kaufen.
Jetzt verbraucht ja das Spülen oder auch der Transport von Mehrwegflaschen auch Ressourcen. Das muss man dann ja auch gegeneinander abwägen, oder?
Also es gibt richtig Studien dazu, wo dann solche Themen wie das Spülen und die Rückführlogistik, sagt man halt, also das Hin- und Herfahren der leeren Flaschen, also der vollen Flaschen, der leeren Flaschen, mit einberechnet. Und da zeigt sich natürlich, dass es immer besser ist, möglichst regionale Flaschen oder regionale Getränke zu kaufen. Das gilt aber sowohl für Einweg als auch für Mehrweg. Aber natürlich fällt es dann bei Mehrweg auch nochmal besonders ins Gewicht, weil die Flaschen ja tatsächlich eventuell ein bisschen weiter zurücktransportiert werden müssen. Aber letztlich ist es halt so, für Einweg und für Mehrweg gilt, möglichst regional zu kaufen, weil halt alle Transportwege möglichst gering gehalten werden sollten. Und aber auch das Spülen und diese Fahrerei sozusagen, das ist dann schon einberechnet in solchen Analysen, welche Getränkeverpackung besser ist.
Was mache ich jetzt als Verbraucherin oder Verbraucher, wenn ich vorm Flaschenregal stehe und ich muss mich entscheiden? Also was ist die beste Flasche, sagen wir mal?
Am besten sind Flaschen, die von vielen unterschiedlichen Unternehmen genutzt werden können. Das heißt, die jetzt kein Branding, keine Marke in der Flasche eingraviert haben. Das war so ein Trend in der letzten Zeit, dass manche Unternehmen so eigene Bierflaschen zum Beispiel dann kreiert haben, oder aber auch im Softdrink-Bereich gibt es das leider auch. Aber besser sind die Flaschen, die sozusagen dann vor Ort von einem anderen Unternehmen benutzt werden könnten, als ich jetzt ursprünglich mein Getränk gekauft habe. Weil dadurch bleiben halt die Wege kurz. Man kennt so Standardflaschen für Mineralwasser, die haben so eine Standardform, die sind ziemlich berühmt. Oder aber auch bei Bierflaschen gibt es so für jede Größe, also ob jetzt ein halber Liter oder 0,33, auch so Standardflaschen, wo man dann sieht, ah ja, stimmt, die Firma, die haben die gleichen Flaschen.
Also so vom Bauchgefühl her greift man gerne zur Glasflasche, weil man meint, das ist die umweltfreundlichste Variante. Haut das überhaupt hin?
Bei der Bilanz muss man tatsächlich sagen, die Plastikflasche, also die Mehrweg-PET-Flasche, ist tatsächlich ökologisch vorteilhafter als die Glas-Mehrwegflasche. Das liegt an dem hohen Gewicht des Glases. Weil das halt beim Transport ist natürlich Glas sehr viel schwerer als Kunststoff. Wenn ich aber halt möglichst regional kaufe, dann ist es auch mit den Glas-Mehrwegflaschen ökologisch gar kein Problem. Also die empfehlen wir dann trotzdem.
Wie hoch ist eigentlich der Anteil an Mehrwegflaschen?
In den 90er Jahren, da war man noch so bei so 70%, oder da ist sie dann irgendwann unter 70% gerutscht. Und das war dann quasi für die Politik ein Warnruf, wir müssen was für Mehrweg tun, und hat die 25-Cent-Pfandregel für Einweg-Plastikflaschen ins Leben gerufen. Die hat leider genau das Gegenteil bewirkt, was es eigentlich sollte. Also statt Mehrweg zu fördern, ist die Mehrwegquote auf 40% runtergegangen. Wir sind jetzt ungefähr bei 43%, was befandete Getränke angeht. Und wenn man alle Getränke sich anguckt, inklusive zum Beispiel Wein und auch Milch, dann kommt man nur auf 33,5%. Also wir sind weit entfernt von diesen 70%, die ursprünglich mal schon als Katastrophe gegolten haben.
Lidl wirkt ja zum Beispiel aktuell mit einer umweltfreundlichen PET-Flasche. Wie substanziell ist denn dieses Versprechen?
Also es ist tatsächlich so, jede Regel kann ja durch eine Ausnahme bestätigt werden. Und Lidl hat halt eine bestimmte Flasche, die tatsächlich sehr gut abschneidet, auch in einer seriösen Ökobilanz. Aber es ist halt tatsächlich, es kommt jetzt zu einem Moment, wo klar ist, dass die Politik Mehrwegquoten plant und dass auch Lidl Mehrweg hoffentlich in der Zukunft anbieten muss. Und da ist es natürlich halt einfach vor allen Dingen eine politische Kampagne oder eine Kampagne gegen politische Regulierung. Und da wird dann auch mal schnell hinten runterfallen oder da fällt dann auch mal schnell hinten runter, dass es halt nur um eine bestimmte Flasche geht, die da halt Lidl vertreibt. Und das ist nicht repräsentativ für den gesamten Einwegplastikflaschenmarkt. Also man kann das nicht übertragen auf die anderen Flaschen. Lidl hat ein sehr interessantes und auch für sich lukratives System geschaffen. Und die Flasche, die sie da vertreiben, ist tatsächlich quasi, kann mithalten mit der Mehrwegflasche. Aber man kann das nicht quasi als Beispiel für die ganze Branche nehmen.
Über mehr Einweg- und Pfandflaschen haben wir mit der Referentin für nachhaltigen Konsum Katharina Istel vom Naturschutzbund Deutschland e.V. gesprochen.
Ich habe selten im Verhältnis mit Fußball oder im Zusammenhang mit Fußball habe ich selten Momente, die mich in Euphorie versetzen.
Ja. Kenn ich.
Wenn Leute sagen, interessierst du dich für Fußball, dann sage ich, naja, wenn du mir vorher garantieren kannst, dass die Stimmung bei dem Spiel ungefähr so wie ist, als wir 7-1 gegen Brasilien gewonnen haben, damals bei der war das die WM? Ich
bei
glaube
WM, ja. Bei der EM spielt Brasilien selten mit, weißt du?
Da hast du völlig recht. Wobei, du, das weißt du ja auch nicht. Halb Brasilien ist ja inzwischen im portugiesischen Team. Aber egal, du hast völlig recht. Da habe ich gesagt, dann würde ich mir das angucken. Dann ist das ein Spiel, was mir auch gefällt. Ansonsten ist mir das eigentlich zu zäh. Ja. So, aber das versetzt mich in Euphorie und dann versetzt mich in Euphorie und ja, ich bin vielleicht ein schlechter Mensch, das ist okay, Sie brauchen auch nicht schreiben, das ist in Ordnung, ich weiß es.
Sie können gerne schreiben.
Wenn Fußballer Sprachprobleme haben.
Ja.
Und das, ich meine jetzt nicht nur, weil sie zum Beispiel einfach nicht Native Speaker sind, ja, wobei alle, die finden, es ist gemein, sich darüber zu amüsieren, wenn ein Nicht-Native Speaker Deutsch spricht. Gehen Sie mal in ein anderes Land und sprechen Sie dann schlecht deren Sprache. Die amüsieren sich auch über Sie. Ist doch schön, wenn man Menschen auch Grund zur Freude und zum Genuss geben kann.
Das ist Action und Punishment.
Und einer der Leute, die am schönsten Quatsch erzählen, ist Thorsten Legert, ist ja Native Speaker. Also er sagt es zumindest. Ich weiß nicht, ob er überhaupt eine Muttersprache hat. Aber den zum Beispiel im Dschungelcamp habe ich wahnsinnig genossen, weil er sich ja ständig verstammelt hat. Also ich habe ja auch schon in dieser Sendung mal gesagt, da liegt die Krux begraben, aber ja. Ich habe es hinterher gemerkt. Und ja, ich
das
weiß,
legt ihm fast die Krone ins
genau.
Gesicht.
Ich glaube, er wüsste gar nicht, wie es richtig geht. Aber so, und jetzt kommen wir zu dem gemeinen Part. Giovanni Trapattoni.
Ja.
Großartig. Ja. Also wirklich großartig. Ich könnte mir das, was er damals auf dieser Pressekonferenz erzählt hat, und was er auch sonst erzählt hat, immer und immer wieder anhören. Und ich kann es ja auch, weil es im Internet in Zusammenschnitten existiert. Ja. Und mir ist aufgefallen, eins, was er mal gesagt hat, das könnten wir, eigentlich hätten wir das als Sendungsopener verwenden können. Nämlich, guten Tag, ich schon wieder da. Das finde ich total gut. Das ist doch, damit ist doch alles gesagt, oder? Ja. Und Strunze, was erlaube. Das finde ich auch total gut.
Was also ich gut das, fand,
der Mann amüsiert mich. Ich
ja,
das schön.
Aber es war halt, das Schöne war halt, man hat halt wirklich gemerkt, der hat wirklich nachgedacht und der wollte ja auch was sagen. Er hat es halt nur auf Deutsch nicht so sauber rausgekriegt. Aber eigentlich das, was er gesagt hat, oder der Subtext, der war zumindest nicht doof.
Hey, ne?
Es war
auf.
Nicht Mailand oder Madrid, Hauptsache
Italien. Sagen wir mal so, wenn es nicht so wahnsinnig komisch wäre, ja. Wären wir in seiner Argumentation gefolgt. Man muss ja nicht schreiben wie Goethe, ja, um zu verstehen, ich habe fertig, Strunze, oder ein Trainer ist nicht ein Idiot. Wir wissen ja, was er meint. Mhm. Ja, ein Trainer ist ja nur lustiger mit der Sprache.
Ja.
Aber wie das so ist bei alten Menschen wie uns, das ist schon wahnsinnig lange her.
Ja. Über 25 Jahre. Und trotzdem, Flasche leer ist im Kopf.
Genau. Und gleich wollen wir mit Flasche voll darüber sprechen, was damals alles los war und warum uns das so geprägt hat.
Ja.
Oder um es mit Trapattoni zu sagen, was erlaube. Vor gut 25 Jahren gab es eine, ich würde sagen, grundsätzliche Wutrede im deutschen Fußball, die selbst Fußballleien im Gedächtnis geblieben ist. Flasche leer, das ist zu einem geflügelten Wort in Deutschland geworden. Geprägt hat es der damalige Trainer des FC Bayern München, Giovanni Trapattoni. Eigentlich ein Gentleman, soft-spoken, wie die Engländer sagen, höflich, der damals aber Riesenfrust hatte und dem ordentlich Luft gemacht hat. Wir wollen jetzt mit einem Mann sprechen, der das Ereignis aus der allerersten Reihe erlebt hat, vielleicht auch erleben musste.
Ja.
Genau. PR- und Medienprofi Markus Hörwig war damals der Pressesprecher des FC Bayern und er hat dem Coach damals auch noch das Mikro gerichtet, bevor dann akustische Geschichte geschrieben wurde. Über dieses historische Ereignis wollen wir mit ihm sprechen. Wir freuen uns wahnsinnig, dass Sie Zeit für uns haben. Schönen guten Morgen, Herr Hörwig.
Hallo, Herr Hörwig.
Guten Morgen nach Berlin.
Herr Hörwig, dass es bei ausgerechnet dieser PK ein bisschen heftiger zur Sache gehen würde, das war Ihnen sicherlich nicht nur ganz kurz vorher klar, oder?
Nee, eigentlich hatte ich, mein Bauchgefühl sagte es mir ein paar Tage vorweg. Mhm. Was war passiert? Wir haben am Sonntagabend auf Schalke verloren und Mario Basler und Thomas Strunz waren sauer, weil der Trainer sie auf die Bank gesetzt hatte. Mhm. Und der Trainer war sauer und ist, wir hatten nach dem Spiel noch so ein Mitternachtsbankett mit der Mannschaft und da hat er eigentlich diese Frustrede schon mal von sich gegeben mit einem einzigen Unterschied, und das passt heute zu eurem Thema Flasche. Bei der Brustrede im Mannschaftshotel war die Flasche voll, nämlich eine Rotweinflasche am Tisch des Trainers, an der auch Uli Hoeneß saß, und in seinem typischen italienischen Gehabe hat er die Flasche umgestoßen und Uli Hoeneß war von oben bis unten mit Rotwein besudelt.
Schön.
Also es war offensichtlich, dass Trapattoni ziemlich sauer war.
Mhm. Jetzt finde ich das ganz interessant. Sie haben gesagt irgendwie, ja, Sie wussten, der war sauer. Sie wussten, die Spieler waren sauer. Ich weiß nicht, ob Hoeneß sauer war, aber bestimmt, als die Rotweinflasche da umkippte oder so. Als Pressesprecher ist man ja der Presse verantwortlich, aber auch ein bisschen dafür, dass das Image einigermaßen erhalten bleibt. Wenn man aber in so einem Gefühlskuddelmuddel ist, hatten Sie da auch ein bisschen therapeutische Funktion für alle Beteiligten?
Natürlich, sagen wir mal, in erster Linie bist du immer oder versuchst du Mentor zu sein, auszugleichen. Auf der einen Seite mal mit den Medien und dann mit der eigenen Mannschaft, aber auch innerhalb der eigenen Mannschaft, ja. Mhm. Wir haben dann alles versucht und Trapattoni war so sauer, dass wir sind am Montagmorgen nach München zurückgekommen. Er hat den nächsten Flieger nach Mailand genommen, weil da seine Frau gewohnt hat, und hat der Mannschaft gesagt, ich will euch bis Dienstag nicht mehr sehen.
Okay, also wie ein enttäuschter Vater eigentlich.
Ja, absolut. Der war stocksauer. Ja.
Ab auf euer Zimmer. Jetzt kam es also zu dieser Pressekonferenz. Ne? Und wie fühlt man sich da, ich sag mal, auf der anderen Seite des Mikrofons, so im Hintergrund, als einer, der da eigentlich, ich sag mal, im Zweifelsfall Wogen glätten, gute Stimmung machen soll, und der nachher mit dem Scherbenhaufen irgendwie umgehen soll? Ging Ihnen da die Muffe?
Ja, das war mir natürlich sofort klar, es waren ja nicht mehr als 2:30, diese Wutrede, was das bewirken wird. Und ich habe in diesen ganzen 2:30 zweimal wirklich ernsthaft überlegt, ihn einfach am Arm zu packen, wegzuziehen und dem ganzen Spuk ein Ende zu machen. Aber du kannst es nicht, ja. Es waren 5 Kamerateams da, die live draufgehalten haben. Es waren 30 Journalisten da. Und dann kommt irgend so ein junger Pressechef her. Und man darf ja nicht vergessen, Trapattoni war damals der Guardiola der 90er Jahre. Mhm. Der hatte alles gewonnen. Das war der erfolgreichste Trainer. Er war Gentleman, wie sie zuerst gesagt haben. Und dann kommt plötzlich so ein junger Bursche her und zieht den verlaufenden Kameras weg. Das wäre nicht gegangen.
Aber unter uns? Die Tragweite, weil Sie sagten, Ihnen war klar, dass was dabei rauskommt. Aber dass wir jetzt 25 Jahre danach darüber immer noch im öffentlich-rechtlichen Radio reden, hätten Sie sich wahrscheinlich damals auch nicht träumen lassen, oder?
Nein, das ganz sicherlich nicht. Die Tragweite war klar für, sagen wir, die kommenden 3-4 Tage. Aber dass wir heute, wie Sie sagen, 25 Jahre später immer noch drüber reden, das war nicht vorhersehbar. Ja. Mhm. Bayern München hat 3-mal hintereinander den Europapokal gewonnen. Glauben Sie, dass da irgendwo 10 Jahre später noch jemand drüber gesprochen hat?
Nee. Zählt immer nur der aktuelle Pokal, wenn man ihn denn hat oder noch drum kämpft. Jetzt ist das natürlich für Journalisten, ist Ihnen auch klar, ein gefundenes Fressen. Ja? Also dieser tolle Akzent, diese tollen Aussprüche auch, die Brisanz der Situation und so weiter. Es ist eigentlich uns ein Rätsel, dass es diesen einen Ausbruch gab und er danach nicht noch 10, 20 extra Interviews gegeben hat und sich weiter ausgekotzt hat. Sind Sie dafür verantwortlich? Haben Sie ihn irgendwo eingesperrt?
Ja, das ist richtig. Ich habe ihn danach wirklich in die Trainerkabine gesperrt. Das war ja noch etwas ganz wichtig. Stellen Sie sich mal vor, er ist in der Trainerkabine, er ist aufgebracht, Puls auf 180, und plötzlich würden Basler und Strunz in die Kabine kommen. Aus irgendeinem Grund. Der hätte die umgebracht. Ja. Also das war meine Aufgabe, wirklich in der Kabine zu bleiben, bis die Mannschaft dann, ich konnte vom Fenster aus rausstehen, alle auf dem Platz waren. Und dann habe ich ihn langsam rauslassen und ja, gut, auf dem Platz. Da hatte ich dann die Hoffnung, dass nichts mehr passiert.
Abgesehen davon, dass das natürlich PR-mäßig keine gute Situation ist, obwohl man es nicht weiß, also zumindest haben Sie lange dafür gesorgt, im Gespräch zu bleiben, würde ich mal sagen, als Verein. Aber obwohl das an sich keine gute Konstellation ist, würden Sie im Nachhinein, wenn Sie einen Schritt zurücktreten, sagen, eigentlich hat Trapattoni recht gehabt, ist nur schade, dass er es vor den Kameras alles so gesagt hat?
Natürlich hat er recht gehabt. Und es war im Nachhinein auch wichtig, dass er es vor den Kameras gesagt hat. Es war, die Situation damals war vielleicht ähnlich wie mit dem heutigen Fußball. Einige Spieler sind satt gewesen. Du konntest sie ihnen eigentlich nicht mehr in den Hintern treten, um sie zu motivieren. Und dann kommt dieser Gentleman-Trainer, ja, der Mann der leisen Töne, kommt her und lässt so eine Tirade los. Er hatte damals etwas bewegt. Der ganze deutsche Fußball hat nachgedacht. Ist denn das alles so richtig, was wir tun? Ich würde sagen, das würde uns heute auch nicht schaden.
Über die wohl berühmteste PK im deutschen Fußball sprachen wir mit dem damaligen Medienchef des FC Bayern München, Markus Hörwig. Hörwig, vielen Dank und für Sie noch einen tollen Sonntag.
Dankeschön.
Dankeschön. Wir haben fertig.
Und wenn Sie jetzt glauben, es gibt in der Flasche jetzt so Cola, Bier, Wasser, Wein, der unterschätzt, was man sich selbst an Köstlichkeiten zusammenbrauen kann, da gibt es eine ansehnliche Auswahl an natürlich fermentierten Getränken. Und genau darüber sprechen wir jetzt mit der Journalistin Stefanie Hofeditz. Sie ist studiert in Leipzig, London und Berlin Kulturwissenschaft und Publizistik und kochte parallel viele Jahre lang in Wohnzimmerrestaurants. Neben der Arbeit als freie Journalistin und Redakteurin durfte sie sich auch fürs TV durch Berlin schlemmen. Sie ist in der Jury der Berliner Meisterköche und ihre Leidenschaft sind fermentierte Getränke. Dazu hat sie auf der Berlin Food Week einen Workshop gegeben. Kombucha, spontan fermentierte Himbeerlimo oder Wasserkefir. Auch der feine Herr Finger durfte mal an so einem Workshop teilnehmen.
Stimmt.
Mit dem fermentierten Probiotikgetränk beschenkt sie nicht nur die Freunde, sondern beliefert auch Sternegastronomie. Jetzt ist sie bei uns am Telefon. Schönen guten Morgen, Steffi.
Ja, guten Morgen, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns sehr. Aber was bei deinem Workshop wir, glaube ich, ein bisschen vernachlässigt haben, und die meisten Hörerinnen und Hörer waren ja auch leider nicht dabei, ist, glaube ich, so die theoretische Grundlage. Was überhaupt sind eigentlich fermentierte Getränke?
Ja, also Fermentation kennen wir ja schon. Zum Beispiel Bier und Wein sind fermentiert. Sauerteigbrot ist fermentiert. Käse ist fermentiert. Das heißt, es ist quasi eine Umwandlung von Bakterien und Hefen in etwas anderes sozusagen.
Okay, jetzt bei Bier und Wein wird es ja dann unter anderem Alkohol, aber bei Limonaden genau. Und so ja eher hoffentlich nicht, oder?
Nee, also es kann auch zu Alkohol werden bei Limonaden, aber es gibt unterschiedliche Bakterien, unterschiedliche Hefen und die bewirken unterschiedliche Sachen. Und so ist zum Beispiel Kombucha eigentlich fast immer alkoholfrei. Mhm. Ganz wenige Prozentpunkte kann er haben. Der Wasserkefir hat manchmal bis zu 0,5% Alkohol. Wobei ich aber in Erinnerung rufen möchte, dass zum Beispiel auch reife Bananen 0,6% Alkohol enthalten können.
Ja, und ich glaube auch Fruchtsäfte haben oft Alkohol. Und
kann genau. Überhaupt nicht sein.
Genau, und Eltern, Eltern geben ihren Kindern Apfelschorle, haben dann aber Angst, irgendwie denen mal Medizin zu geben, die in Alkohol gelöst ist. Das muss man nicht haben. Du sagst, Bakterien sind im Spiel. Ich würde jetzt sagen, fermentieren ist also, man sagt ja, manche Sachen werden schlecht. Also die werden in diesem Fall gut, wenn die Bakterien ihre Arbeit machen.
Ganz genau.
Und Kombucha gibt es ja nun auch kommerziell schon zu kaufen. Ich glaube, Wasserkefir noch nicht, könnte sich nach diesem Interview ändern. Erzähl doch aber mal, wie man diese Dinge überhaupt herstellt. Weil du machst das ja selbst in Flaschen. Ist nicht so kompliziert.
Nee, es ist keine Gehirnchirurgie. Das können die Hörerinnen und Hörer auch alles zu Hause machen. Es gibt zwar unterschiedliche Richtungen, die man gehen kann. Zum einen eine geführte Fermentation, das wäre ein Kombucha, das macht man mit einem SCOBY, oder ein Wasserkefir, das macht man mit Wasserkefirkristallen, oder eine spontane Fermentation, das kann man sozusagen ganz einfach zu Hause machen mit Bio-Himbeeren, mit ein bisschen Zucker, Zitronensaft und Wasser.
Okay, spontane Fermentation, das klingt so wie, ich habe auch mal schon Sachen stehen lassen, das ist nicht schlecht geworden, aber das ist es eben genau nicht. Also spontan heißt schon, man muss bestimmte Regeln beachten.
Ganz genau. Wir schaffen ein Milieu für die guten Bakterien. Wir schaffen ein Milieu durch den Zucker, wo die guten Bakterien überleben sozusagen. Zum Beispiel auf Himbeeren haben wir ganz viele natürliche Hefen. Also auf allen Obst und Gemüse haben wir natürliche Hefen, die auf der Oberfläche sind. Deswegen muss man die auch nicht so krass abwaschen. Und gute Bakterien, und die vermehren sich in einem gesteuerten Ambiente sozusagen, wo sie sich wohlfühlen. Da können die sich weiterentwickeln und dann entstehen ganz köstliche und sehr gesunde Sachen.
Stefanie, köstlich ist ein gutes Stichwort, weil, also was man ja gerne mal macht, man nimmt einfach ein Leitungswasser, kann man ja machen, eine schöne Berliner Hahnperle, da haut man ein paar Himbeeren rein, vielleicht auch noch mal ein Scheibchen Gurke und einen Schuss Zitronensaft und dann ist es erfrischend und lecker. Aber wie unterscheidet sich denn das denn jetzt geschmacklich von dem, wenn es fermentiert ist?
Genau, also Fermentation, das ist genau wie Alkohol. Das ist ja eine ganz andere Dimension. Du trinkst eine Cola oder du trinkst einen Saft und du trinkst Alkohol. Da ist ja noch ein bisschen mehr irgendwie. Und deshalb hat sich auch in Berlin sozusagen eine riesige Kultur von alkoholfreier Getränkebegleitung entwickelt durch Kombucha und Scoby. Und das ist einfach irgendwie wie das Umami beim Essen. Irgendwie einfach nochmal dieser Push, dass es einfach nach mehr schmeckt. Es schmeckt nicht so harmlos wie Wasser oder so. Es ist einfach aufregender. Es macht viel mehr Spaß, das zum Essen zu trinken, als ein Glas Wasser zum Beispiel.
Es ist tatsächlich mehrdimensional. Es ist immer auch so ein ganz kleines bisschen säuerlich. Aber das kannst du ja auch, Sven, du kennst das ja auch. Es gibt ja auch gutes Brot ohne Sauerteig. Ja. Aber wenn du dann Sauerteigbrot hast und da hast du diese zusätzliche Dimension, dieser ganz, ganz leichten Säure, dann macht es einfach oft mehr Spaß. Und so ist es bei den Getränken auch. Zumindest beim Wasserkefir habe ich es ja auch mal in einem Workshop mitmachen dürfen bei Steffi. Ich habe es auch neulich tatsächlich mal Getränke von ihr getrunken in einem dieser von ihr gerade erwähnten Luxusrestaurants im Bricol, die alkoholfreie Begleitung. Da war was von dir, Steffi. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich als nächstes fragen soll, aber wichtig ist vielleicht für alle, die jetzt total Lust bekommen haben.
Wie fangen sie an oder wie können sie dich erleben?
Genau, hast du ein Buch, Workshop-Termin, Blog? Was würdest du den Leuten raten?
Also ich kann euch gerne ein paar tolle Anlestipps geben. Mhm. Wer sich generell für das Thema Fermentation interessiert, der Marcel Kruse hat mit Gero Pulsinger ein Buch geschrieben, das heißt Magic Fermentation. Das sind auch zwei Berliner. Da geht es nicht nur um Getränke, sondern um dieses ganze Mysterium Fermentation. Ich finde, das haben die ganz toll aufgeschlüsselt. Mhm. Da sind ganz viele fermentierte Getränke auch bei. Klar, es gibt auch Noma, Handbook, diese ganzen, ne? Mhm. Aber da haben die ganz toll aufgeschlossen. Und es gibt von Nicole Klaus ein ganz tolles Buch. Und das heißt Die neue Trinkkultur. Mhm. Das ist 2017, hat sie das geschrieben. Und da sind auch ganz viele spannende Rezepte drin zum Selbermachen zu Hause. Wer erstmal vielleicht online schauen möchte, eine sehr zuverlässige und mit vielen Quellen versehene Website ist Ferment. Die bieten auch selber so, das ist ein kleines Unternehmen hier aus Nord-Berlin, aus Weißensee. Mhm, fair im Sinne von fair, also du bist fair, ich bin fair, also F-A-E-R, Ferment. Die bieten auch so Kits an, wo man gleich alles dabei hat, um es selber zu machen. Oder wenn man es erstmal probieren möchte, deren Kombucha steht in manchen Kühlregalen drin. Genau, das wären jetzt so mal drei Quellen, man anfangen könnte zu gucken, wenn es einen interessiert. Wenn einen die Kulturen interessieren, man möchte zum Beispiel ein Kombucha-Scoby haben oder man möchte Wasserkefir-Kristalle haben, entweder man kauft so ein ganzes Kit bei Ferment oder man schaut bei eBay Kleinanzeigen. Mhm. Oder die Hörerinnen können mich auch gerne auf Instagram kontaktieren, Stefanie und Berlin. Ich verschenke gerne Kulturen, denn die vermehren sich wie irre.
Stefanie verschenkt Kultur, auch auf Radio 1. Dafür vielen Dank. Über fermentierte Getränke sprachen wir mit der Journalistin und Probiotikexpertin Stefanie Hofeditz. Wie gesagt, mehr zu finden auf Instagram unter Stefanie und Berlin, ausgeschrieben und zusammen. Vielen Dank und jetzt Prösterchen und
danke
schönen Sonntag.
Euch.
Tschüss. Ciao.
Dank. Schönen Sonntag allen. Tschüss.
Tschüss.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Der Trinker, frei nach Wilhelm Busch.
Ein Trinker war der Kasimir mit Schnaps und Wein und sehr viel Bier. Er hatte Adern rot und frisch und schlief des Öftern unterm Tisch. Doch einmal fing er an zu schreien. Ich trinke keinen Alk mehr, nein, ich trinke meine Flasche nicht, nein, meine Flasche trinke ich nicht. Am nächsten Tag, ja sieh nur her, da war er schon viel gesünder. Da fing er wieder an zu schreien. Ich trinke keinen Alk mehr, nein. Ich trinke meine Flasche nicht, nein. Meine Flasche trinke ich nicht. Am dritten Tag schau einmal an, da war er noch viel besser dran. Doch als er in die Kneipe rein, gleich fing er wieder an zu schreien. Ich trinke keinen Alk mehr, nein. Ich trinke meine Flasche nicht, nein. Meine Flasche trinke ich nicht. Am vierten Tage endlich gar, die Leber ganz erholt schon war. Jetzt ist er clean, seit 20 Lenzen. So kann man den Konsum begrenzen.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2auf1.